Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine kämpfen nicht nur russische oder ukrainische Truppen. Aus ukrainischen Regierungskreisen heißt es, dass sich inzwischen auch mehr als 22.000 Menschen aus dem Ausland ukrainischen Truppen angeschlossen haben sollen. Darunter sollen auch rund 1.000 deutsche Staatsbürger sein. Verifizieren können wir die Angaben aus der Ukraine nicht unabhängig, aber wir sprechen gleich über eine Recherche meines Kollegen Tobias Dammers. Tobias berichtet uns gleich von Paul aus Hamburg, der in die Ukraine gereist ist, um sich dort den ukrainischen Truppen anzuschließen.
Wir sind eine große Gruppe, wir treffen uns mit ein paar anderen internationalen Leuten in Kiew und dann werden wir von da an weiter zur Front rücken und versuchen da irgendwie da zu helfen. Sei es kämpfen, sei es helfen, sei es Leute versorgen, medizinisch und ja.
Was Pauls Beweggründe sind und wie legal das eigentlich ist, sich im Ausland an einem Krieg zu beteiligen, hört ihr gleich hier. Und wir schauen auf die Corona-Lage. Auch wenn Corona vom Gefühl her irgendwie gerade nicht so präsent ist, zeigen die Zahlen gerade was anderes. Corona ist noch nicht vorbei. Trotzdem stehen mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz ja auch Lockerungen an. Modellierer Thorsten Lehr, der sieht das kritisch.
Na, es ist eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist eigentlich der gleiche Fehler, den wir letztes Jahr auch schon gemacht haben mit der Alpha-Variante, wo auch reingelockert würde in eine neue Variante und dann die Zahlen auch eigentlich zum gleichen Zeitpunkt nochmal stark gestiegen sind, wenn man sich dunkel zurückerinnert. Das Gleiche machen wir jetzt und deswegen glaube ich, dass es keine gute Idee ist.
Wie es in den nächsten Wochen mit der Pandemie weitergehen könnte, auch das unser Thema hier. Am Freitag, dem 11. März, schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Kurz nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hatte Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, einen Aufruf gestartet.
Wenn Sie in Europa Kampferfahrung haben und der Tatenlosigkeit der Politiker nicht zusehen wollen, dann können Sie in unser Land kommen und gemeinsam mit uns Europa beschützen, dort, wo das gerade besonders notwendig ist.
Tausende Menschen aus dem Ausland sollen diesem Aufruf inzwischen gefolgt sein und sich einer internationalen Brigade angeschlossen haben. Das sagt zumindest die ukrainische Regierung. Und auch Deutsche sollen dabei sein, so wie Paul aus Hamburg. Unser Reporter Tobias Dammers hat seine Geschichte recherchiert und mit Paul gesprochen. Tobias, Paul hat sich auf den Weg zur Front gemacht. Was ist Paul für ein Typ?
Herr Paul ist ein schlanker, blonder junger Mann und auf Fotos aus der Ukraine ist er mit Kapuzenpulli zu sehen, mit Backpack und rotem Erste-Hilfe-Kit. Er hat vor dem Ukraine-Krieg in Hamburg gewohnt und in einem Vintage-Shop gearbeitet, sagt er mir, aber so gut wie keine militärische Ausbildung beim Bund gemacht.
Ich habe ein Praktikum oder so für 2 Wochen da gemacht, habe ich ja gelernt, wie man schießt, aber den Rest haben mir die Jungs hier beigebracht, das sind ehemalige SAS-Soldaten, die haben mir eigentlich fast alles beigebracht, also wie ich schieße, wie ich mir selber ein Tourniquet anlege, wie ich mich selber verbinden und alles. Das haben einfach diese Jungs hier gemacht in den letzten 10 Tagen, die ich jetzt hier bin.
Und er hat mir auch noch erzählt, dass er nach Kriegsbeginn recht spontan in die Ukraine gefahren ist. Zuerst, um einem Freund in Kiew rauszuhelfen und Flüchtlinge über die polnische Grenze zu bringen. Und jetzt will er bleiben und auch kämpfen.
Hat er dir denn auch gesagt, warum er jetzt kämpfen will, also was seine Motivation ist?
Er hat mir gesagt, seine Motivation ist vor allem dort zu helfen, wo es am meisten gebraucht wird, auch angesichts des Leids der ukrainischen Zivilbevölkerung. Und an der polnischen Grenze hat er gesehen, dass eben schon Hilfe da ist, dass Flüchtlingen geholfen wird und hat sich dort einer Gruppe von Ausländern angeschlossen, vor allen Dingen Männern aus Großbritannien und den USA.
Wir sind eine große Gruppe, wir treffen uns mit ein paar anderen internationalen Leuten in Kiew und dann werden wir von da an weiter zur Front rücken und versuchen da irgendwie da zu helfen. Sei es kämpfen, sei es helfen, sei es Leute versorgen, medizinisch und ja.
Also kämpfen oder zivil helfen, für ihn schließt sich das offenbar auch nicht aus und ist beides vorstellbar.
Heute hat der Verfassungsschutz dem RBB gesagt, dass ihnen Hinweise vorliegen würden, dass auch Extremisten aus Deutschland in die Ukraine gereist sein sollen. Was hast du für einen Eindruck von Paul?
In den Gesprächen, die ich mit ihm hatte und auch in seinen Chatnachrichten, da sind an keiner Stelle neonazistische oder rassistische Ideologien aufgetaucht. Und ansonsten auch auf Videos, auf Fotos, auch von vor dem Krieg, finde ich keinerlei Anzeichen für so ein Gedankengut. Und auf mich hat Paul in den Gesprächen auch nicht besonders kriegsversessen oder fanatisch gewirkt. Er macht sich zum Beispiel auch Gedanken darum, wie er schlicht Kinder, Rollstuhlfahrer oder Kranke aus Kiew evakuieren kann.
Ich habe auch gelesen, dass viele, die eben in der Ukraine sein sollen, ja auch ukrainische Hintergründe haben. Hat Paul die? Weißt du das?
Er hat mir gesagt, er hat keine Familie und keine familiären Verbindungen in die Ukraine, allerdings Freunde dort.
Okay. Seine Familie in Deutschland, auch seine Freundinnen, Freunde, wissen die, was er jetzt vorhat?
Sie wissen, dass er dort ist. Er postet das auch auf seinem Social-Media-Kanal auf Instagram. Aber offenbar weiß die Familie von ihm gar nicht so richtig, was er da macht und auch nicht, wie weit er gehen würde. Denn ich habe ihn auch gefragt, ob er sogar bereit wäre, im Kampf gegen Russland zu sterben.
100%ig. Habe ich kein Problem mit. Ich habe meiner Mutter gesagt, dass ich da eigentlich nur helfen will, aber damit sie sich einfach nicht zu viele Sorgen macht.
Ja, und übrigens, wie viele Menschen neben Paul aus Deutschland gerade in der Ukraine kämpfen, das weiß keiner so richtig und auch das Bundesinnenministerium hat bislang dazu keine verlässlichen Zahlen herausgegeben.
Wir haben im Vorfeld über dieses Gespräch auch lange in der Redaktion intern gesprochen und wie wir auch damit umgehen sollen, auch mit dem Aufruf vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj, weil wir hier natürlich nicht dafür werben wollen, in den Krieg zu ziehen. Wir sprechen zum Beispiel deswegen auch nicht darüber, wie ja ausländische Menschen angeworben werden oder womit sie auch ausgestattet werden. Trotzdem sind Menschen wie Paul ja nun mal auch Teil dieses Krieges jetzt, wenn sie sich dafür entscheiden. Über diesen Krieg berichten wir eben dann auch. Tobias, wie hast du versucht, die Geschichte von Paul zu verifizieren?
Ja, vorab, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, vor allen Dingen was Informationen aus diesem Kriegsgebiet angeht. Aber die Angaben von Paul, die sind schlüssig. Und bestimmte Details, die er mir gesagt hat, stimmen auch mit anderen Recherchen von mir überein. Außerdem hat er mir Fotos und Videos geschickt, die ihn in der Ukraine zeigen. Und die Metadaten, die man sich ja bei den Fotos auch ansehen kann, geben zumindest Hinweise darauf, dass die aktuell aufgenommen worden sind. Also das sind gute Hinweise. Und auch die Mitkämpfer, mit denen er unterwegs war, die posten Bilder aus der Ukraine. Und sie wurden zum Beispiel auch an der polnischen Grenze von einem Journalistenteam interviewt. Also man kann ein bisschen nachverfolgen, mit wem er unterwegs war und dass auch diese Leute diese Absichten geäußert haben und auch in der Ukraine zu sein scheinen. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber es gibt auch keine Hinweise, die seiner Darstellung eklatant widersprechen.
Tobias Damas war das über Paul aus Hamburg, der sich den ukrainischen Truppen angeschlossen hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wir haben uns bei alledem ganz grundlegend gefragt, ist das eigentlich legal, als deutscher Staatsbürger, deutsche Staatsbürgerin in einem anderen Land zu kämpfen? Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Claudia Kornmeier. Sie ist Journalistin für Recht und Justiz. Claudia, wie ist das denn geregelt? Darf man einfach so in anderen Ländern kämpfen?
Also das ist tatsächlich international unterschiedlich geregelt. In der Schweiz gibt es zum Beispiel eine Vorschrift, die es ausdrücklich unter Strafe stellt, sich ohne Erlaubnis einem fremden Militär anzuschließen. Es sei denn, man hat noch die Staatsangehörigkeit von dem Staat und lebt auch dort. In Deutschland ist es dagegen so, da macht sich nur strafbar, wer Deutsche anwirbt für den Militärdienst in einem fremden Land. Das heißt, wer sich jetzt im Ausland einer regulären Streitkraft anschließt, der macht sich nicht allein deshalb schon strafbar. Es kommt dann wirklich darauf an, was man dort tut. Verkürzt könnte man sagen, töten im Krieg, das ist okay. Die Grenzen sind dann aber das Völkerstrafrecht. Das heißt, Soldaten, Kämpfer, die müssen sich an das humanitäre Völkerrecht halten. Also keine Angriffe auf Zivilisten oder Krankenhäuser, sowas, das ist nicht in Ordnung. Das wäre ein Verstoß gegen das Völkerstrafrecht. Und wenn man sich da nicht dran hält, an das humanitäre Völkerrecht, dann kann man möglicherweise für Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden, vor nationalen Strafgerichten, aber unter Umständen auch vor dem internationalen Strafgerichtshof.
Wenn wir an den Krieg in Syrien zum Beispiel denken, da war es ja verboten, aber sich zum Beispiel dem IS anzuschließen. Wo liegt da der Unterschied?
Also die Terrormiliz Islamischer Staat, die ist im Sinne des deutschen Strafrechts eine ausländische terroristische Vereinigung. Und ich würde sagen, das ist im Prinzip schon der große Unterschied. Weil wer so eine Vereinigung unterstützt, sich ihr anschließt, der macht sich nach deutschem Recht strafbar. Und deshalb wurden dann ja auch einige IS-RückkehrerInnen verurteilt, eben wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Bei manchen kamen dann auch noch Verurteilungen wegen Mord oder Kriegsverbrechen hinzu. Und es gibt auch noch eine andere ähnliche Konstellation, die auch strafrechtlich relevant ist. Die ist ganz interessant. Da geht es um so private Söldnertruppen. Da gab es vor kurzem ein Beispiel. Da hatte die Bundesanwaltschaft zwei Männer festnehmen lassen. Die hatten sollen geplant haben, eine Söldnertruppe aufzubauen für Einsätze, zum Beispiel im Bürgerkrieg im Jemen, für So rund 40.000 Euro pro Person wollten die da ihre Dienste anbieten. Das werfen die Ermittler ihnen jedenfalls vor. Und auch da geht es dann eben um eine terroristische Vereinigung. Das ist dann der Vorwurf.
Die deutsche Bundesregierung verurteilt den russischen Angriffskrieg ja als völkerrechtswidrig. Wirkt sich das dann auch darauf aus, ob sich deutsche Staatsbürger beispielsweise auch regulären russischen Truppen anschließen würden?
Also erstmal ist es da dann so, Russland hat mit seinem Angriff auf die Ukraine gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot verstoßen. Also da sind sich Völkerrechtler ziemlich einig. Und so ein Angriff auf einen anderen souveränen Staat, das ist dann im Sinne des Völkerstrafrechts ein Verbrechen der Aggression. Allerdings ist es so, strafrechtlich verantwortlich ist dafür dann nicht jeder einzelne Soldat, sondern die Person, die tatsächlich in der Lage ist, das politische und militärische Handeln zu kontrollieren. Die einzelnen Soldaten sind dann wiederum dafür verantwortlich, dass sie sich eben an das humanitäre Völkerrecht halten. Das hatten wir gerade eben schon, also keine Kriegsverbrechen begehen. Das gilt aber dann egal, auf welcher Seite man kämpft.
Okay. Es rufen ja auch Rechtsextreme zum Kampf in der Ukraine auf. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser, die sieht das auch mit großer Sorge, hat angekündigt, Rechtsextreme bei der Ausreise aus Deutschland stoppen zu wollen. Wie kann das funktionieren?
Also die Sicherheitsbehörden, die beobachten das in der Tat. Insbesondere haben die dann dort natürlich Extremisten im Blick, die ihnen auch schon bekannt sind. Und wenn sie davon erfahren, dass die ausreisen wollen, dass sie sich dort den Kämpfen anschließen wollen, dann können die zum Beispiel nach denen fahnden. Sie können die aber auch gezielt ansprechen und im Zweifel eben den Reisepass entziehen, um sie daran zu hindern, auszureisen. Man sollte aber bei diesem ganzen Thema dazu sagen, bisher geht es da nicht um besonders viele Personen. Die Sicherheitsbehörden, die sagen, sie haben Hinweise auf sehr, sehr wenige Extremisten, die schon in die Ukraine ausgereist sind. Also da geht es wirklich um eine Zahl im niedrigen einstelligen Bereich.
Was es rein rechtlich bedeutet und welche Konsequenzen es haben kann, wenn sich deutsche Staatsbürger an einem Krieg im Ausland beteiligen, darüber habe ich mit meiner Kollegin Claudia Kornmeier gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen nach Bonn. Da ist heute ein neuer DFB-Präsident gewählt worden. Zum ersten Mal gab es zwei Kandidaten, die zur Wahl gestanden haben. Und neuer DFB-Chef ist der 60 Jahre alte Bernd Neuendorf. Er leitet jetzt den größten deutschen Sportverband. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Wer ist Bernd Neuendorf denn?
Eher ein Späteinsteiger im DFB. Also erst 2019 hat er den Fußballverband Mittelrhein übernommen und damit dann quasi seinen ersten großen Posten als Funktionär im DFB. Das ist, muss man sagen, aber eher ein kleiner Verband. Und vorher war Bernd Neuendorf Journalist. Unter anderem hat er für die Mitteldeutsche Zeitung gearbeitet. 2003 ist er dann in die Politik gewechselt. Er ist SPD-Mitglied und hat unter anderem für die Sozialdemokraten unter dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder als Sprecher des SPD-Vorstands gearbeitet. Dann war er ab 2012 Staatssekretär im Familienministerium in Nordrhein-Westfalen.
Klingt nach jemandem, der viel rumgekommen ist, der viel Unterschiedliches gemacht hat, den aber nicht jeder kennt.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also als er seine Nominierung im vergangenen Jahr bekannt gegeben hat, da hat Oliver Bierhoff, also der Manager der Nationalelf, gestanden, dass er ehrlicherweise keine Ahnung hat, wer das jetzt eigentlich genau ist.
Und das soll schon was heißen.
Ja, man könnte da ja vielleicht jemanden kennen, muss man aber nicht. Also liegt vielleicht aber auch daran, dass Bernd Neuendorf bisher halt wirklich von Skandalen, soweit es geht, verschont geblieben ist und er seine Jobs scheinbar ohne große Allüren erfüllt, was nicht immer so der Fall ist beim DFB.
Unbekannt ist er auch spätestens jetzt bis heute geblieben, also das ändert sich jetzt. Wie lief denn seine Wahl ab?
Also er hat 74% der Stimmen bekommen, das ist schon mal grundsätzlich ein gutes Ergebnis. Bernd Neuendorf wird aber auch vermutlich viel Rückendeckung benötigen, weil der DFB wirklich tief in der Krise steckt. Also das Image des Verbands ist sehr, sehr stark angeschlagen. Selbstverschuldet, wie Neuendorf in seiner Rede analysiert hat.
Die Menschen sind es einfach leid, im Zusammenhang mit dem DFB permanent von Streitereien und Hausdurchsuchungen und Razzien und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu lesen. Sie wollen einen glaubwürdigen und vertrauenswürdigen DFB. Dafür stehe ich.
Ja, Bernd Neuendorf ist der 5. Präsident in 10 Jahren. Ruhe und Kontinuität sehen anders aus. Mhm. Bei einem Fußballverein würde man davon wahrscheinlich ausgehen, dass die bald absteigen. Neuendorf will diesen Skandal jetzt hinter dem DFB lassen und gleichzeitig auch für mehr Diversität im Verband sorgen, also auch für eine gewisse Aufbruchsstimmung. Das Ganze ja nicht von ungefähr. 2024 findet die Fußball-EM in Deutschland statt und da wären natürlich weiterhin Skandale rund um den DFB absolutes Gift.
Also doch eher größere Herausforderungen, muss man sagen, für ihn. Wie lief denn der DFB-Bundestag ab, der ihn gewählt hat?
Also gelegentlich ziemlich laut, muss man schon sagen. Und es gab ein paar personelle Überraschungen. Rainer Koch, der den DFB schon mehrfach nach eben Rücktritten von Präsidenten interimsmäßig geführt hatte, das zuletzt auch gemacht hat und einer so der wirklich umstrittenen Spitzenfunktionäre ist, der gehört nicht mehr zum DFB-Präsidium. Er unterlag bei der Wahl Silke Sinning, einer Sportwissenschaftlerin, die gegen ihn angetreten ist.
Es gibt Skandale, die den DFB erschüttern, muss man sagen, aber auch immer wieder Auseinandersetzungen zwischen dem Lager der Profivereine und den Amateuren. Ne?
Genau, und beide Lager waren natürlich auch prominent vertreten auf dem DFB-Bundestag. Die Amateure stellen die Mehrheit und Bernd Neuendorf ist auch ein Kandidat der Amateure bzw. der Landesverbände. Und Hans-Joachim Watzke, also der Chef von Borussia Dortmund, ein ganz klarer Vertreter aus dem Profilager, der hat auf dem DFB-Bundestag dafür geworben, dass beide Lager sich nicht gegenseitig zerstören, hat er gesagt. Stattdessen eben zusammenarbeiten, damit der DFB nicht eine Skandalnudel bleibt, sondern wieder vorankommt.
Vorankommen will er mit einem neuen Präsidenten. Bernd Neuendorf ist heute zum neuen Chef gewählt worden. Die Einzelheiten hatte Martin Schütz für euch. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer trägt die Schuld am Tod der Menschen, die im Juli letzten Jahres bei der schweren Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gestorben sind? Und wäre es vermeidbar gewesen? Diesen Fragen gehen zwei Untersuchungsausschüsse nach, einer im rheinland-pfälzischen Landtag und einer im nordrhein-westfälischen. Maike Rosenplänter aus unserer Nachrichtenredaktion. Beide Untersuchungsausschüsse haben heute ja getagt. Gab es Ergebnisse?
Der in Mainz, der tagt sogar zur Stunde noch und nein, erwartungsgemäß gab es bisher noch keine Ergebnisse, aber interessante Zeugen, die ausgesagt haben, die gab es. In NRW war das Innenminister Herbert Reul von der CDU und in Rheinland-Pfalz wird das sein. Grünen-Politikerin Anne Spiegel, die frühere Umweltministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin, die ist für heute Abend geladen und hat auch zugesagt. Das war ja wegen ihrer Corona-Erkrankung zuletzt nicht ganz klar gewesen.
Anne Spiegel, hast du erwähnt, ist jetzt Bundesfamilienministerin und ist in den letzten Tagen ja ziemlich unter Beschuss geraten, weil da nicht öffentliche Chatprotokolle aufgetaucht sind.
Genau, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Focus Online haben die unter anderem veröffentlicht. Und da geht es laut den Berichten am Morgen nach der Flutkatastrophe vor allem darum, ein Wording zu finden, dass das Ministerium rechtzeitig gewarnt hätte. Und Anne Spiegel war wohl auch am Abend der Flut nicht für ihren Pressesprecher zu erreichen gewesen. Auch das geht aus den Protokollen hervor.
Ihre Befragung ist heute für 19:30 angesetzt, aber die Sitzung läuft ja schon seit heute Morgen. Wer hat denn bisher dort schon ausgesagt?
Also unter anderem hat ausgesagt die damalige Präsidentin des Landesamtes für Umwelt, Sabine Rievenherm. Und auch sie hat Spiegel belastet in ihrer Aussage. Ihrer Aussage nach hatte sie am Abend der Hochwasserkatastrophe Umweltstaatssekretär Erwin Manz informiert, dass sich die Lage an der A extrem zuspitzen werde. Sie sagte aber auch, Rheinland-Pfalz habe ein gutes und modernes Hochwassermeldesystem und die Meldungen des Landesamtes seien auf 3 Wegen verbreitet worden, nämlich über die Warn-App Katwarn, die Webseite des Hochwassermeldedienstes und mit automatisch versendeten Mails an die Kreisverwaltung in der Region. Also zu diesen Punkten wird Anne Spiegel heute Abend sicherlich Stellung beziehen müssen.
Hat es denn in Nordrhein-Westfalen heute was Neues gegeben im Untersuchungsausschuss?
Also Innenminister Herbert Reul hat da heute nochmal ausgesagt und hat auch in dieser Befragung Fehler eingestanden. Er meinte, er habe eventuell einen Tag früher aus dem Urlaub zurückkommen sollen. Am 15. Juli hätte er dann sehr lange gebraucht wegen gesperrter und überfluteter Straßen. Seiner Ansicht nach war das Ausmaß der Katastrophe aber nicht vorhersehbar gewesen, obwohl zum Beispiel der private Wetterdienst von Jörg Kachelmann ziemlich präzise vorher gewarnt hatte. Aber so Reul, es gebe eine vertragliche Kooperation mit dem deutschen Wetterdienst und deshalb sei man deren Vorhersagen gefolgt. Also bisher nichts Neues aus Nordrhein-Westfalen.
In Rheinland-Pfalz tagt aktuell aber noch der Untersuchungsausschuss zur Hochwasserkatastrophe im Juli vergangenen Jahres. Da wird mit Spannung die Aussage der früheren Umweltministerin Anne Spiegel erwartet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht liegt es am Frühlingswetter, vielleicht sind viele von uns auch einfach Corona-müde. Auf jeden Fall sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach:
Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung. Die Stimmung in der Bevölkerung, auch in Teilen der politischen Landschaft, ist so, dass wir also die Pandemie schon bewältigt hätten.
Ja, Lauterbach hat heute in der Bundespressekonferenz mit RKI-Chef Lothar Wieler nochmal betont, die Corona-Lage bleibt angespannt. Denn die 7-Tage-Inzidenz steigt ja weiter, liegt heute bei 1439. Und es gibt gerade auch täglich mehr als 200 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Gleichzeitig gibt es Ende März ein neues Infektionsschutzgesetz und da stehen ja auch Lockerungen drin. Wie geht's also weiter? Fragen wir Thorsten Lehr. Er ist Professor für klinische Pharmazie und Modellierer an der Uni des Saarlandes. Herr Lehr, Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, die Stimmung sei viel besser als die objektive Lage. Würden Sie da zustimmen?
Ja, da würde ich sofort zustimmen und unterschreiben, auf jeden Fall.
Die 7-Tage-Inzidenz, ich habe es schon gesagt, steigt seit gut einer Woche wieder an. Wir haben so viele Neuinfektionen wie noch nie. Auch die Hospitalisierungsrate ist relativ hoch. Trotzdem soll ja geöffnet werden. Sind Inzidenzen jetzt egal oder wie muss man das bewerten?
Naja, Inzidenzen waren eigentlich noch nie egal. Sie wurden politisch gerne mal totgeredet, aber hilfreich waren sie auf jeden Fall die ganze Zeit und sind sie jetzt auch, weil sie zeigen uns jetzt nämlich einfach mal wieder eine Trendwende, dass wir jetzt wieder steigende Infektionsgeschehen vor uns haben. Und das müssen wir sehr streng beobachten. Und ich glaube, das wegzureden, die Inzidenz, macht keinen Sinn. Das Verhältnis ist sicherlich noch ein anderes, als das vor ein, zwei Jahren war. Aber ein wichtiger Marker bleibt die Inzidenz, ja.
Womit rechnen Sie denn jetzt in den nächsten Wochen, wie sich die Zahlen entwickeln, auch mit Blick auf mögliche Lockerungen?
Was wir ja jetzt sehen, ist zum einen schon mal ein Resultat von den Lockerungen. Herr Lauterbach hat gesagt, die Stimmung ist gut, auch weil schon wieder gelockert wurde. Was wir aber nicht vergessen dürfen, wir haben die neue Subvariante BA2, die deutlich auf dem Vormarsch ist und schon den Großteil der Infektionen ausmacht in Deutschland. Und zu den Lockerungen kommt natürlich auch noch das Empfinden der Bevölkerung, dass die Pandemie gefühlt vorbei ist, weil es ja auch so von der Politik sehr oft kommuniziert wird. Also diese drei Dinge in Kombination lassen jetzt das erleben, was wir gerade sehen. Und wir rechnen eigentlich damit, dass die Zahlen jetzt auch noch weiter steigen, dass also das bisherige Hoch, was wir bisher erlebt haben, auch, dass wir das hinter uns lassen und auch bei Inzidenzen von 2.000 bis 3.000 wieder landen können, wenn es denn die Testkapazitäten wirklich zulassen würden.
Inzidenzen von 2.000 bis 3.000 hatten wir ja bisher noch nicht. Das heißt, das wäre dann ja schon noch mal eine deutliche Steigerung, oder?
Ja, leider ja. Die BA2-Subvariante hat die Möglichkeit, hier nochmal Gas zu geben und das tut sie gerade auch. Und wir haben einfach noch nicht genug infiziert, wenn man das so sagen darf. Wenn Sie nach Frankreich oder Dänemark schauen, in Dänemark haben sie schon über 50% der Bevölkerung mit Omikron infiziert. Hier in Deutschland sind es vielleicht 20%. Selbst wenn wir die Dunkelziffer dazu nehmen, hat das Virus also noch sozusagen genug Futter, also neue Patientinnen, Patienten, Bevölkerungsteile, die infiziert werden können. Also da ist noch Luft nach oben und damit leider auch die Inzidenz kann auch noch weiter steigen, ja.
Passt das denn aus Ihrer Sicht dann zusammen, dass mögliche Lockerungen bald ab dem 20. März auch möglich sind oder bräuchte es da was anderes?
Na, es ist eigentlich nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist eigentlich der gleiche Fehler, den wir letztes Jahr auch schon gemacht haben mit der Alpha-Variante, wo auch reingelockert würde in eine neue Variante und dann die Zahlen auch eigentlich zum gleichen Zeitpunkt nochmal stark gestiegen sind, wenn man sich dunkel zurückerinnert. Das Gleiche machen wir jetzt und deswegen glaube ich, dass es keine gute Idee ist. Wir sollten jetzt eigentlich schauen, dass wir die Maßnahmen vielleicht eher wieder verschärfen beziehungsweise es zumindest soweit kontrollieren. Aber wir müssen jetzt vor allem an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger appellieren, dass sich jeder an die AH+L-Regeln weiterhält, dass die Corona-Warn-App vor allem weiter auch genutzt wird. Das wird jetzt ganz wichtig sein. Ich glaube, die Politik kann nicht mehr, will nicht mehr den Schutz bieten der Bevölkerung. Jetzt muss jeder für sich selbst verantwortlich sein. Und das gilt es zu kommunizieren. Und das ist wichtig für jeden Einzelnen zu bedenken.
Viele Infektionen verlaufen ja trotz allem mild. Wir haben auch einen gewissen Impfschutz bei um die 70% ja in der Bevölkerung. Was ist aus Ihrer Sicht auch mit steigenden Inzidenzen aber dann trotzdem die größte Gefahr? Ist es immer noch die Impflücke bei den Älteren oder was ist es?
Na, es bleibt sicherlich die Impflücke bei den Älteren. Das ist sicherlich ein großes Problem, was wir auch haben. Die Älteren sind momentan noch nicht sehr stark infiziert. Also die Inzidenzen in den über 60-Jährigen sind sehr gering. Was ich befürchte, ist, dass wenn jetzt die Infektion weiter um sich greifen, dass es dann auch wieder mehr in die alten Pflegeheime reingeht, also auch mehr die ältere Bevölkerungsteile infizieren. Das Problem ist natürlich, dass die Impfung komplett zum Erliegen gekommen ist. Es wird quasi gar nicht mehr geimpft. Da müssen wir dringend nachlegen. Wir dürfen einfach nicht vergessen, es ist kein Schnupfen, auch wenn es sich für viele so anfühlt. Aber das fühlt sich halt nur so an, weil viele von uns dreifach geimpft sind. Wenn sie das nicht wären, ist der Verlauf ähnlich schlimm wie bei dem Wildtyp, den wir früher hatten, beziehungsweise auch bei der Alpha-Variante. Also das ist immer noch ein sehr schwerer Erreger, den wir haben, von dem wir auf keinen Fall kapitulieren sollten. Und den sollten wir sehr ernst nehmen und uns weiter schützen. Das ist ganz wichtig.
Modellierer Thorsten Lehr war das über die Frage, wie es in der Corona-Pandemie weitergehen könnte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Woran denkt ihr, wenn ihr an Männerfreundschaften denkt? Männer, die zusammen saufen gehen, fischen und jagen oder die, weiß ich nicht, in der Kabine sitzen und anzügliche Witze machen? Manche Klischees über Männerfreundschaften gehen ja so. Gerade haben sich auch wieder zwei Männer getroffen. Gerhard Schröder war bei Wladimir Putin. Und Putin pflegt angeblich ja noch eine ganze Reihe weiterer echter Männerfreundschaften. Unser Autor Martin Krinner, der ärgert sich immer ein bisschen, wenn in diesem Zusammenhang von Männerfreundschaften die Rede ist. Er hat nämlich selbst auch ein paar ganz enge Freunde, alles Männer, mit denen er Dinge macht, bespricht oder auch erlebt, die nur in diesem Kreis gehen, wie er sagt. Und er möchte diesen Begriff gerne rehabilitieren.
Angeblich hat es nur 10 Minuten gedauert. Dann hatte Gerhard Schröder seinen Termin bei Wladimir Putin. Und wenn dieses Gerücht stimmt, dann...
Weil wir es hier schon seit langem mit einer Männerfreundschaft ohne Rücksicht auf Verluste zu tun haben.
Hat der SPD-Politiker und langjährige Regierungsbeauftragte für deutsch-russische Beziehungen Gernot Erler schon vor einiger Zeit gesagt. Und wer gerade die Nachrichten verfolgt, der begegnet noch mehr Männerfreunden von Putin. Xi Jinping soll zum Beispiel einer sein, genauso wie Erdogan oder aus alten Zeiten, wenn man so will, Trump und Bolsonaro. Immer dann, wenn es in der internationalen Politik willkürlich oder sogar autokratisch wird, dann haben wir es anscheinend mit Männerfreundschaften zu tun. Aber was soll das jetzt eigentlich sein, so eine Männerfreundschaft? Zwei Jungs, denen so etwas ebenfalls gerne nachgesagt wird, wenn auch ganz anders als bei Putin und Co., das sind Niklas und David.
Was wir oft gefragt werden, da Leute sich das oft nicht sicher sind, ist, ob wir tatsächlich wirklich nur Freunde sind oder ob wir ein Paar sind. Und ob wir auch mal tatsächlich da unsere Sexualität hinterfragt hätten und ob wir uns vorstellen könnten, ein Paar zu sein.
So, wann endet die Freundschaft und wann fängt die Beziehung an?
Niklas und David haben sich bei einem Festival kennengelernt. Und heute teilen die beiden eine super enge Freundschaft, die man zur Not auch gerne mal Männerfreundschaft nennen darf. Und in ihrem Podcast Dudes reden sie mit brutaler Offenheit über sehr intime Dinge. Über Liebeskummer, die seltsamen Hubbelchen am Hodensack oder ganz schlimme Hämorrhoiden.
Ich habe zum Beispiel Fußball gespielt im Verein, 12 Jahre lang. Und da gibt es dann Themen, man geht gemeinsam durch die Pubertät, man hat gemeinsam diese Körpererfahrungen. Und jetzt merke ich, wenn ich über irgendwelche Themen wiederum spreche in der Erwachsenenwelt, sage ich mal, dass man da oftmals, wenn man sich selbst öffnet, auch wiederum von anderen die Offenheit erfährt. Und das ist eine schöne Sache.
Und die anderen, das ist in Davids Fall in der Regel Niklas.
Ich glaube, dass Männerfreundschaften, wenn wir sie dann doch jetzt nochmal so nennen würden, oftmals oberflächlicher sind als zum Beispiel Frauenfreundschaften. Denn wenn es etwas gibt, was zum Beispiel Männer unter Männern wahrscheinlich lieber besprechen als zum Beispiel beim gegenseitigen Geschlecht, sind sehr intime Sachen. Das Problem ist, das tun sie halt nicht, weil der Mann vom anderen Mann nicht wirklich seine offene Meinung haben möchte, sondern oftmals möchte er von ihm vielleicht eine Bestätigung haben.
Gerade dabei wollen es Niklas und David aber nicht belassen. Und das macht für sie den Reiz an ihrer Freundschaft aus. Ihre Devise lautet Ehrlichkeit bis an die Schmerzgrenze. Und dafür brauchen sie noch nicht mal das, was, jetzt sind wir nochmal beim Klischee, angeblich zu jeder Männerfreundschaft dazugehören soll. Nämlich Alkohol.
Alkohol spielt erstmal immer eine Rolle. Nein, Spaß.
Wir sind überhaupt hier in Deutschland.
Nein, ich würde sagen, dass Bier, dass Alkohol nicht grundsätzlich dazugehört, zumindest in unsere Freundschaft jetzt gar nicht. Natürlich gehen wir auch mal einen trinken, aber nicht als ein Ritual, was uns irgendwie freundschaftlich zusammenbindet.
Was genau so eine Männerfreundschaft jetzt also sein soll, das wissen die beiden auch nicht.
Ich würde ganz gerne mal so eine Definition von Männerfreundschaft hören. Ab wann ist eine Männerfreundschaft eine Männerfreundschaft? Ich selber weiß die Definition nicht.
Klar ist David nur eines. Putin, Schröder und Konsorten. Die haben so etwas in seinen Augen zumindest nicht.
Ich würde noch nicht mal sagen, dass die Freunde sind. Das sind einfach nur Quatschköpfe, die leider sehr, sehr viel, viel zu viel Macht haben und ihrem Ego viel zu viel Freilauf lassen.
Ich glaube, dass ein Putin, ein echter Freund, sehr, sehr gut tun würde und dass irgendwie ein Putin mal in den Arm nimmt, damit er vielleicht, weiß nicht, seine Sichtweisen aufs Leben mal ein bisschen ändert. Aber ich glaube, auch da ist es total verkopft, über Männerfreundschaften zu reden und diesen Begriff an die große Glocke zu hängen, weil es wirklich, wirklich, wirklich Unsinn ist. Und wie David schon richtig sagt, das sind keine Freunde, das sind Geschäftspartner. Und das ist alles.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.